Was bereitet dir Hoffnung? Vielleicht sagst du, ich habe keine Hoffnung. Dann bist du hier genau richtig. Dann schau mal, in Römer 15, Vers 13 steht, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allen Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Gott möchte uns eine Hoffnung geben. Und er hat uns die verschiedenen Berichte in seinem Wort gegeben, damit wir aus seinem Wirken Hoffnung schöpfen für heute. Oder der Text, den wir uns gleich anschauen werden, war in einer Zeit, wo Israel auch hoffnungslos war. Und wir gehen noch ein Kapitel vorher als das, was da steht, nämlich 2. Könige 21, damit ich diese Aussage belegen kann, dass es wirklich schlimm um sie stand. In 2. Könige 21, da heißt es ab Vers 10. 2. Könige 21, 10. Da redete der Herr durch seine Knechte, die Propheten, und sprach, weil Manasse, der König von Juda, diese Gräuel verübt und Schlimmes getan hat, mehr als alles, was die Amoriter getan haben, die vor ihm gewesen sind, und auch Juda durch seine Götzen zur Sünde verführt hat. Darum, so spricht der Herr, der Gott Israels, siehe, will ich Unheil über Jerusalem und Juda bringen, dass jedem, der es hört, die beiden Ohren gellen sollen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, die Konsequenzen, die ich bringen werde, weil Manasse, der König, so böse war und er hatte so für 55 Jahre regiert. Nach ihm folgte sein Sohn Amon, der in den Wegen seines Vaters ging, und der war so böse, dass nach 2 Jahren seine Knechte gesagt haben, wir bringen ihn um. Darauf folgte dann Josia. Bei seinem Amtsantritt war er 8 Jahre alt. Versetz dich mal kurz in die Situation. Hier hast du einen Fall, 55 Jahre lang den Diktator, der lange Zeit geherrscht hat, der tat, was böse war in den Augen des Herrn, und zwar nicht nur ein bisschen, sondern dass er sagte, die Nationen, die vorher da waren, mit ihren ganzen Götzenanbetern, mit ihren Kindesopfern, die waren noch nichts im Vergleich zu diesem König von Juda. Der regiert 55 Jahre lang. Das ist eine lange Zeit. Dann ist er endlich tot, da kommt sein Sohn und der ist auch nicht besser und die Leute bringen ihn um. Und jetzt sagen sie, ja, wir haben keinen anderen mehr, ich glaube, alle, die 8 Jahre sind jetzt nebenan. Ja, wir machen 8-jähriges Kind zum neuen König. Das sind die Umstände. Ich meine, manchmal schimpfen wir über unsere Regierung, sind nicht ganz einverstanden mit dem, was sie machen. Das war damals nicht besser. Und das war ein Juda. Was soll daraus werden? Vielleicht fragst du dich das gleiche auch heute. Was soll daraus dennoch werden? Aber Gott stellte ihm Ratgeber zur Seite, hatte verschiedene Propheten und andere, die ihm geraten haben. Und wenn wir zu 2. Könige 22 kommen, da heißt es in Vers 2, und er, das ist dieser Josia, 8 Jahre alt, als er anfing zu regieren, er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Er ging ganz den Weg seines Vaters David und wich nicht zur Rechten noch zur Linken. Und so investierte er dann in die Wiederherstellung des Tempels. Und während er dieses tut, während er tut, was recht ist in Gottes Augen, wirkt Gott. Und er gibt Sachen zum Tempel, dass das wiederhergestellt wird, nachdem das durch diese 57 Jahre zuvor völlig in Missbrauch und Vergessenheit geraten ist, Götzen im Tempel waren. Und dann lesen wir in Vers 8, 2. Könige 22, 8, und der Hohepriester Hilkia sagte zu Schafan, dem Schreiber, ich habe im Haus des Herrn das Buch des Gesetzes gefunden. Und dann lesen sie es und nachher wird es auch dem König vorgelesen. Und da findet dann Veränderung statt. Und sie beginnt damit, dass wir uns von Gottes Wort ansprechen lassen. Vers 11. Es geschah, als der König die Worte des Buches des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Er hörte Gottes Wort und er war angesprochen von dem, was Gottes Wort ihm sagte. Und dieses, er zerriss seine Kleider, war ein Zeichen von Trauer und Betroffenheit. Also geht nicht darum, dass wir all unsere Kleider zerreißen, ja, aber das war es. Und es gibt eine Beschreibung, ich habe es hier auch an der Leinwand in Joel, wo Gott sagt, zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider. Ja, also für die war das häufig schon ein Zeichen zu sagen, dieses hat mich angesprochen. Und Gott sagt, ja, aber macht das nicht zur Show. Macht das nicht einfach nur, dass es so aussieht, als wenn ihr angesprochen werdet und sagt, oh, das hat mich so berührt. Dann sagt, ja, dann ändert euer Herz. Das ist, worum es ihm geht. Zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider. Kehrt um zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und lässt sich das Unheil gereuen. Er sagt, da ist Hoffnung, selbst in dieser Zeit mit einem 8-jährigen König, mit 57 Jahren furchtbarer Herrschaft zuvor. Er sagt, da ist Hoffnung. Wie? Wenn ihr euch ansprechen lasst von dem Wort und umkehrt zu dem Herrn, euren Gott, denn er ist gnädig und barmherzig. Wir wissen nicht genau, welcher Abschnitt aus dem Gesetz dem König vorgelesen wurde, aber er war angesprochen und er sagte, es ist unsere Schuld. Vers 13. Da sagt der König, geht hin, befragt den Herrn für mich und für das Volk und für ganz Juda wegen der Worte dieses aufgefundenen Buches. Denn groß ist der Zorn des Herrn, der sich gegen uns entzündet hat, dafür, dass unsere Väter auf die Worte dieses Buches nicht gehört haben, nach allem zu tun, was unseretwegen aufgeschrieben ist. Er hat sich das angehört und er hat es mit der Situation verglichen, hat gesagt, wir haben hier ein Problem. Wir haben nicht nach dem gelebt, was Gott uns gesagt hat. Und wir müssen umkehren. Und er will von Gott hören, sagen, was sollen wir denn jetzt machen? Wenn wir eine Diskrepanz zwischen Gottes Anspruch und unserem Handeln erkennen, sollen wir unsere Schuld bekennen. Das ist, was er getan hat. Das ist, was er getan hat mit dem Zerreißen seiner Kleidung. Er sagte, Gott, ich habe dieses jetzt gehört. Das, was du uns eigentlich aufgetragen hast. Und ich weiß, was da passiert. Aber nicht nur, ich weiß, was da passiert, sondern ich weiß, was hier passiert. Und Gott, wir müssen umkehren. Dein Gericht ist gerecht. Wir haben uns schuldig gemacht. Und Schuld sind nicht nur mein böser Opa und mein böser Papa, sondern Schuld sind wir. Weil wir nicht auf dein Wort gehört haben. Weil wir nicht nach dem gelebt haben. Wir können so viel der Gesellschaft zuschreiben, aber wir sind Teil dieser Gesellschaft. Wir können schimpfen auf das, was andere machen, aber wir können sagen, Gott, verändere du mich. Und wenn ich verändert werde und danach lebe, dann wird das einen Einfluss auf andere haben. Lassen wir uns ansprechen von Gottes Wort. Oder wenn wir das lesen, sagen nur, das sollte mal unsere Regierung lesen. Das sollte mal mein Chef lesen. Das sollte mal mein Nachbar lesen. Ja, sollten sie. Aber du hast es gelesen. Und was machst du damit? Und so sendet er dann hin und sagt, okay, was sollen wir machen? Ich sehe, wir haben uns schuldig gemacht. Und wir lesen die Antwort in den Versen 18 bis 20. Zu dem König von Juda aber, der euch gesandt hat, um den Herrn zu befragen, zu ihm sollt ihr so sagen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Was die Worte, die du gehört hast, betrifft, weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor dem Herrn gedemütigt hast, als du hörtest, was über diesen Ort und über seine Bewohner geredet habe, dass sie zum Entsetzen und zum Fluch werden sollen, und du deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast, darum habe auch ich gehört, spricht der Herr. Darum siehe, ich werde dich zu deinen Vätern versammeln und du wirst zu deinen Gräbern versammelt werden in Frieden. Und deine Augen sollen all das Unheil nicht ansehen, dass ich über diesen Ort kommen lasse. Und sie brachten dem König Antwort. Die Antwort war, die Strafe ist unumgänglich, aber du wirst es nicht miterleben, weil, hast du es gehört? Weil dein Herz weich geworden ist, als du das Wort gehört hast. Weil du nicht gesagt hast, wenn die anderen sich mal ein bisschen zusammenreißen würden, wenn die alle so leben würden wie ich, dann hätten wir das Problem nicht. Sondern du hast dich mit angesprochen gefühlt. Und du bist umgekehrt. Du hast auf Gottes Wort gehört. Und darum habe ich auf dich gehört. Sag Gott, Deswegen höre ich dein Gebet und darum werde ich dich bewahren. Du wirst nicht alles verändern können, aber ich sehe, dass es bei dir einen Unterschied gemacht hat. Und es wird in deinem Leben auch einen Unterschied machen. Und bei uns ist es nicht viel anders. Wenn du mitlesen möchtest, ich gehe einmal zur Offenbarung, letzte Buch der Bibel, Offenbarung Kapitel 20. Dort wird angekündigt in den Versen 11 bis 15. Offenbarung 20, 11 bis 15. Und ich sah einen großen weißen Thron, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihnen waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das ist, was Gott vorhersagt, und das ist unumgänglich. Das wird geschehen. Aber es muss nicht unsere Geschichte sein. Johannes 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Und sagt, dieses Gericht auf die Menschheit, das wird geschehen, weil sie sich von mir abgewandt haben. Aber du musst nicht Teil vom Gericht sein, sondern du kannst Teil von der Gnade sein. Er sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, und wer ist hier jedem? Jeder, der mein Wort hört und glaubt, sein persönliches Vertrauen in diese Botschaft setzt, dass Christus die Schuld für uns bezahlt hat, er sagt, der kommt nicht ins Gericht. Genau wie bei Josia. Sein Herz war weich geworden. Wie reagieren wir, wenn wir Gottes Wort lesen? Verhärten wir uns und sagen, nö, ich kann nicht vergeben. Weißt du, was die mir angetan haben? Ich will meinen Nächsten nicht lieben. Die lieben mich ja auch nicht. Gott, der hat noch nichts für mich getan. Warum sollte ich? Viele denken so. Oder lassen wir es uns erweichen und verstehen wir, Gott ist so geduldig und barmherzig mit uns. Und er möchte uns nicht richten. Deswegen gibt er diese Zeit. Aber verhärten wir uns deswegen und sagen, passiert ja sowieso nichts. Oder lassen wir uns ansprechen. Josia hat sich ansprechen lassen, hat gesagt, wow, ich habe Gottes Maßstab gesehen und das ist Heiligkeit. Und das habe ich nicht erreicht und das hat mein Volk nicht erreicht. Wir haben uns schuldig gemacht. Gott, was können wir tun? Und er fragt ihn und er bekommt diese Antwort. Was macht er dann damit? Wir hatten vor ein paar Wochen König Hiskia. Der hatte was Ähnliches gehört. Erinnerst du dich, was seine Antwort war? Gut, wenigstens kommt es nicht in meinen Tagen. Gott sei Dank. Josia reagiert anders. Kapitel 23, Verse 1 bis 3. Und der König sandte hin, und man versammelte zu ihm alle Ältesten von Juda und von Jerusalem. Und der König ging ins Haus des Herrn hinauf, und alle Männer von Juda und alle Einwohner von Jerusalem mit ihm, und die Priester und die Propheten und alles Volk, vom kleinsten bis zum größten. Und man las vor ihren Ohren alle Worte des Bundesbuches, das im Haus des Herrn gefunden worden war. Und der König stand auf dem erhöhten Standort und schloss den Bund vor dem Herrn nachzufolgen und seine Gebote und seine Zeugnisse und seine Ordnung zu bewahren mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele, um die Worte dieses Bundes zu erfüllen, die in diesem Buch aufgeschrieben sind. Und das ganze Volk trat in den Bund ein. Was macht er hier? Er sagt, das Buch, das ihr mir vorgelesen habt, bringt das her. Ich will, dass alle anderen auch hören, was Gott mir gesagt hat. Also mit anderen Worten, gib das Gehörte weiter. Der König ließ das vorlesen, was ihm die Augen geöffnet hatte. Nutze deinen Einfluss und gehe mit gutem Beispiel voran. Er sagte, klar, er war König. Keiner von euch ist König, ich bin nicht König. Aber er nutzte seinen Einfluss und sagte, kommt alle zusammen, ich möchte, dass ihr das hört. Nun, klar, wieder, du bist nicht König, aber du hast Einfluss. Und du kannst zu ein paar Leuten sagen, kommt mal her. Wenn du Familienvater bist, du kannst sagen, Familie, kommt zusammen, wir müssen dies lesen, das hat mich angesprochen. Du kannst in deinem Freundeskreis sagen, ich muss euch erzählen, was ich gelesen habe und was Gott zu mir gesagt hat. Vielleicht kannst du zu einem oder anderen Arbeitskollegen das machen. Aber dass wir das, was Gott bei uns gewirkt hat, dass wir das auch weitergeben. Und er ging selber mit gutem Beispiel voran. Ja? Er sagte, wir machen diesen Bund und ich stehe hier und ich trete als Erster in diesen Bund ein. Und dann heißt es, und das Volk tat es ebenso. Und er kümmerte sich dabei nicht darum, was das mit seinem Ruf macht, sondern er tat, was richtig war. Er sagte nicht, naja, was wird das Volk von mir denken, wenn ich jetzt irgendwie hier so einen Bundesschluss mache vor allen Leuten in aller Öffentlichkeit. Sondern er sagte, ich weiß, das ist, was Gott von mir möchte. Und ich werde tun, was vor Gott richtig ist. Nicht das, was vielleicht alle Leute von mir wollen. Und er tat das öffentlich, weil er wusste, dieses Land braucht mutige Gläubige, die sich zum Herrn bekennen. Er sagte, auf wen soll ich sonst warten? Gott hat mich angesprochen. Ich habe die Verantwortung. Ich stelle mich hin. Ich lasse dieses Wort vorlesen und sage, ich stehe dazu. Wer steht mit mir? Und ich glaube, unser Land im 21. Jahrhundert braucht mutige Gläubige, die sagen, ich stehe dazu. Ich bin überzeugt, dass es Gott gibt. Dass er uns liebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, Jesus Christus, der an unserer Stadt gestorben ist, damit wir durch Glauben Leben haben in seinem Namen. Wer steht mit mir? Es ist leicht in der Gemeinde zu sagen, da sagen alle Amen. Die sagen nicht alle Amen in deiner Klasse, bei deiner Arbeit, in deiner Nachbarschaft. Die haben nicht alle Amen zu Josia gesagt, aber einige haben gesagt, danke. Danke, dass du dich hingestellt hast und den ersten Schritt gemacht hast. Sind wir bereit, ein Zeugnis zu sein und zu sagen, ich stehe dazu? Selbst als König stand er nicht über dem Gesetz, sondern unter Gottes Geboten. Er hat gesagt, nicht ich befehle euch und ihr macht das, sondern sagte, hier sind Gottes Gebote und ich als König stehe unter diesem. Lass dir von keinem sagen, auch von keinem Prediger, er steht über den Geboten. Wir stehen unter Gott, allesamt. Keiner ist da drüber. Und er hat sich unter dieses gestellt. Und obwohl ihm gerade gesagt wurde, das Gericht wird auf Jerusalem kommen, tat er alles Mögliche, um Menschen zur Umkehr zu bewegen. Er tat seinen Teil, alles, was er tun konnte. Offensichtlich hat das Volk nicht komplett umgekehrt, aber wir haben schon gesehen, weil dein Herz weich geworden war, sagt der Herr, werde ich dich nicht unter das Gericht bringen. Okay. Das heißt auch, wir sind nicht verantwortlich für das, was andere mit dem Gehörten machen, aber wir sollen ihnen die Möglichkeit geben, zu hören. Gott sagt nirgendwo, Josia, warum hast du nicht die anderen dazu gebracht, dass die jetzt auch so reagieren wie du. Weil das können wir nicht. Wir könnten vielleicht eine äußere Konformität erzwingen und sagen, ja, wenn nicht, dann gibt es diese oder jene Konsequenzen. Aber das hätte das Herz nicht geändert. Aber was er getan hat, ist, er ist mit gutem Beispiel vorangegangen. Und er hat dazu aufgefordert, dass sie es ihm nachtun. Und er hat es verkündigt. Ja. Wir sind nicht verantwortlich, wie andere darauf reagieren. Wir sind dafür verantwortlich, dass wir das, was Gott uns als Botschaft gegeben hat, dass wir dieses weitergeben, dass auch andere die Möglichkeit haben, umzukehren. Ich weiß, wir tun uns manchmal schwer damit. Ich auch. Aber ich habe auch schon häufiger gehört, wenn jemand hier krank gewesen ist, dann höre ich immer wieder auch im Flur zu sagen, ach, bei mir hat dieses Medikament geholfen oder ich mache immer diesen Tee oder diesen Wickel oder was auch immer. Ja, das hat mir geholfen. Und keiner ist so, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, tut mir leid, da störe ich dich ein bisschen, aber du könntest es ja mal vielleicht mit diesem, mit dem Tee probieren. Und sagen, kein Problem, das hat mir geholfen, ich biete es dir an. Mach es dir und das ist keinem peinlich. Können wir das auch mit dem Glauben machen? Zu sagen, ich befehle dir, ich sag dir nicht, was du zu tun hast, aber weißt du was? In meiner Not, ich bin zum Herrn gegangen und er hat mir vergeben und er hat mir Hoffnung gegeben und er befähigt mich, auch in schwierigen Umständen anders damit umzugehen. Du musst nur zu ihm beten, du musst ihn bitten. Wenn wir kein Problem haben, Tee als Lösung anzubieten, kann es so schwer sein, Jesus Christus als Lösung anzubieten? Wir müssen uns nicht schämen. Er ist unsere Hoffnung. Wenn wir uns der Not bewusst sind, werden wir andere warnen. Das ist, was Josia getan hat. Er war sich bewusst und sagte, boah, das, was hier drin steht, Gottes Gericht wird kommen. Ich muss den Leuten diese Botschaft weitergeben. Haben wir Gottes Botschaft so verinnerlicht, dass wir sagen, ich muss das weitergeben. Nicht ich muss, weil die Gemeinde sagt, ich muss. Oder ich muss, weil vielleicht werde ich bestraft, wenn ich das nicht tue. Sondern ich habe ein inneres Verlangen zu sagen, hier ist der Ausweg. Hier ist die Hoffnung. Hier ist die Hoffnung für unsere Gesellschaft. Sie ist in Jesus Christus. Wenn wir umkehren, dann kann es sein, dass Gott sein Gericht fahren lässt und es nicht so bestraft wird. Das Endgericht, das wird kommen. Aber wir können bewahrt werden. Wir können an ihn glauben und kommen nicht ins Gericht, sondern kommen vom Tod zum Leben. Die meisten von euch kennen die Geschichte von Jona. Er sollte nach Ninive gehen. Er wollte nicht nach Ninive gehen. Und das ist die Geschichte, die dann alle Kinder gut kennen, mit dem großen Fisch. Aber Gott hat ihn doch wieder hingeschickt. Mit einer Botschaft. 40 Tage und Ninive wird zerstört. Und Ninive war für seine Gottlosigkeit bekannt. Das war nicht eine Gemeinde, zu der er gegangen ist. Das waren die Terroristen der damaligen Zeit. Und er ist zu ihnen gegangen und hat gesagt, Gott wird euch richten. Und der König von Ninive sagt, lasst uns alle Buße tun. Vielleicht wird Gott gnädig sein und unsere Stadt bewahren. Und das ist geschehen. Wenn es Hoffnung für die Terroristenstadt Ninive gab, wir hatten neulich war das in, oder vor ein paar Jahren war das in den Nachrichten, das ist das heutige oder beim heutigen Mosul. Und da kannst du den Vergleich ziehen. Hey, wenn er es denen anbietet, bietet er es uns an und sagt, hey, wenn wir einsehen, schuld sind nicht alle anderen, schuld ist nicht die Wirtschaft, schuld sind nicht meine Eltern, schuld ist nicht Gott, schuld bin ich, weil ich Gottes Gebote gebrochen habe. Aber wenn ich umkehre, dann gibt es Gnade. Aber der König hörte damit nicht auf. Er hat gesagt, naja gut, ich habe es denen gesagt, dann Rest ist ihrer Teil. Vers 4 in 2. Könige 23. Und der König befahl dem hohen Priester Hilkia und den Priestern zweiten Ranges und den Hütern der Schwelle, aus dem Tempelraum des Herrn alle Geräte hinauszubringen, die für den Baal und die Aschera und das ganze Heer des Himmels gemacht worden waren. Dann verbrannte er sie außerhalb Jerusalems in den Terrassengärten am Kidron und ließ ihren Staub nach Bethel bringen. Und er machte den Götzenpriestern ein Ende, die Könige von Juda eingesetzt hatten und die auf den Höhen, in den Städten von Juda und in der Umgebung von Jerusalem Rauchopfer dargebracht und die dem Baal, der Sonne und dem Mond und dem Tierkreisbild und dem ganzen Heer des Himmels Rauchopfer darbrachten. Und er brachte die Aschera aus dem Haus des Herrn hinaus, nach draußen vor Jerusalem in das Bachtal des Kidron. Und er verbrannte sie im Bachtal des Kidron, zermalmte sie zu Staub und warf ihren Staub auf die Gräber der Söhne des Volkes. Was tut er hier? Er beseitigt Versuchung. Von der Zustimmung ermutigt, zerstörte er die Götzen im ganzen Reich. Er wusste, Wenn es Veränderung geben soll, muss ich die Rückkehr zu alten Gewohnheiten erschweren. Wenn ich da die ganzen Sachen da lasse, die ganzen Götzen da lasse, die ganzen Figuren, die sie angebetet haben, da lasse, früher oder später wird das Volk diesem sich wieder zuwenden. Damit erfüllte er eine Prophetie aus 1. Könige 13. Als das Reich geteilt wurde, kam dieser Prophet zu Jerobeam. Ich hatte das damals kurz erwähnt. Und er sagte, ich habe das glaube ich hier, 1. Könige 13, 1 und 2. Und siehe, ein Mann Gottes kam aus Juda auf das Wort des Herrn hin nach Bethel, als Jerobeam auf dem Altar stand, gerade als das Reich geteilt war, um Rauchopfer darzubringen. Und er rief gegen den Altar auf das Wort des Herrn hin und sagte, Altar, Altar, so spricht der Herr, siehe, ein Sohn wird dem Haus David geboren werden, sein Name ist Josia. Der wird auf die Höhenpriester schlachten, die auf dir räuchern, und Menschengebeine wird man auf dir verbrennen. Ich habe jetzt gar nicht nachgerechnet, das müssen 200 Jahre dazwischen sein. Ungefähr. 200 Jahre vorher wusste Gott, eines Tages wird da einer kommen, der wird auf mein Wort hören und der wird es gebrauchen und er wird diese Höhen zerstören. Er hat Josia nicht dazu gezwungen, aber er hat ihn überzeugt und er hat das getan. Wir haben zwar nicht diese Götzen, aber wir haben andere Dinge, die uns vom Herrn abhalten. Sind wir konsequent wie Josia und sagen, das, was mich und was wieder in meinem Einflussbereich, klar, der König konnte mehr tun, als wir es können, aber in meinem Einflussbereich diese Rückkehr zu den Götzen zu verhindern. Sind wir bereit, uns von Dingen zu trennen, die uns und andere in Versuchung bringen? Wenn ich das Handy nicht kontrollieren kann, dann das Handy. Wenn es der Computer ist, wenn es die Zeitschriften sind, wenn es die Einkaufskarte ist, die Kreditkarte ist, wenn es mich in Sünde verführt, ist es besser, ohne das zu leben, als in Sünde weiterzumachen auf dem Weg des Verderbens. Aber doch nicht ohne. Juda machte ohne. Machte ohne seine Götzen, auf die sie vertraut hatten, weiter. Und Gott hat es gesegnet. Ich sage nicht, keiner darf diese Sachen haben. Es sind nicht Götzen per se. Aber wenn sie zum Götzen werden, wenn sie uns verführen, dann, dass wir sagen, nee, ich will dem Herrn folgen. Und was er getan hat hier eben, ist, er hat die Versuchung beseitigt. Er hat nicht nur von guten Absichten geredet, sondern sie sind zu guten Anwendungen geworden. Wurden in die Praxis umgesetzt. Unsere Überzeugung zeigt sich nicht in unseren Reden, sondern in unseren Taten. Ich denke, das ist, warum in unserer Gesellschaft eine solche Verdrossenheit mit Politik und anderen Sachen sind. Weil viel geredet wird und wenig davon umgesetzt wird. Aber ich will nicht über die Politik schimpfen. Ich möchte uns erinnern, dass das unglaubwürdig macht, wenn wir viel reden und wenig machen. Lass es uns auf die Gemeinde anwenden, lass es uns auf unser Leben anwenden. Wie sieht es aus zwischen dem, was ich weiß, zwischen dem, was ich sage und dem, was ich tue? Passen die zusammen? Oder ist da eine riesige Trennung? Weil wie es bei uns bei der Politik dazu führt, zu sagen, ich habe eine Skepsis gegenüber dem, was verheißen wird, dass Leute auch eine Skepsis gegenüber Gott haben, weil sie denken, es wird versprochen, aber es wird nicht umgesetzt. Nein, wir erwarten nicht Perfektion. Aber Gott erwartet, dass sein Wort einen Unterschied in deinem und in meinem Leben macht. Und Josia hat gesagt, diese ganzen Jahre, die letzten 57 Jahre war da eine Riesendiskrepanz. Nicht weiter. Ich stehe dafür ein, dass eine Umkehr stattfindet und ich fange bei mir an. Und er hat dazu aufgefordert, sie haben das umgesetzt. Und dann, Kapitel 23, Vers 21, überspringen einen großen Teil, weil noch detailliert beschrieben wird, wie er durch das ganze Land reist und das Gleiche macht. Vers 21. Und der König befahl dem ganzen Volk, feiert dem Herrn, eurem Gott, ein Passa, wie in diesem Buch des Bundes geschrieben steht. Denn es war kein Passa gefeiert worden, wie dieses von den Tagen der Richter an, die Israel gerichtet hatten, und alle Tage der Könige von Israel und der Könige von Juda. Sondern erst im 18. Jahr des Königs Josia wurde dieses Passa dem Herrn in Jerusalem gefeiert. Er fordert hier auf und sagt, betet den Herrn an. Feiert ein Passa. Es ist nicht nur, hört damit auf, das dürft ihr nicht weitermachen, das ist schlecht, sondern sagt, wir wollen umkehren zu dem Herrn und wir wollen daran denken, was er für uns getan hat. Was ist das Passa? Zur damaligen Zeit war es die Erinnerung an die Israeliten, Gott hat uns aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Und Jesus nimmt genau dieses Fest und sagt dann, an diesem Fest werdet nicht einfach nur daran denken, dass Israel aus Ägypten befreit wurde, sondern dass Gott seinen Sohn sandte, der für unsere Schuld das Lamm Gottes war, für unsere Schuld bezahlt hat, damit wir befreit werden von der Sklaverei der Sünde. Und er sagte, okay, ich habe euch all diese Anweisungen gegeben, ihr habt Gottes Wort gehört, ihr habt die Konsequenzen gehört, wir haben gesagt, komm, wir müssen umkehren. Aber jetzt lasst uns nicht nur abwenden von dem, was schlecht ist, sondern hinwenden zu dem, der gut ist. Lasst uns nicht nur sehen, was geändert werden muss, sondern lasst uns auch darauf blicken, auf den, der uns verändert. Dem, der uns Hoffnung gibt. Ja, vieles ist nicht so, wie es sein sollte. Aber Gottes Angebot gilt weiter. Wir wollen uns zu ihm wenden und wir wollen feiern, wir wollen erinnern. Und so sehen wir häufig, Gehorsam in einem Bereich führt oft zu Fortschritten in anderen. Die Abkehr von der Sünde führte zu einer Erneuerung der Anbetung. Und dieses Passa wird dann in der Parallelstelle in 2. Chronik 35 sehr ausführlich berichtet, eigentlich ein ganzes Kapitel darüber. Und der Herr lobt das. Er sagte, so ein Passa wurde sonst nicht gefeiert, wie Josia es hat feiern lassen. Dabei ging es nicht darum, wie gut sie es gemacht haben, sondern dass es gut war, dass sie es gemacht haben. Okay? Was meine ich damit? Gottesdienst sind nicht unsere Leistung für Gott, sondern die Erinnerung an Gottes Gnade an uns. Es ist nicht, wie toll können wir Gottesdienst machen, sondern lasst uns feiern, nicht weil wir gerne irgendeine Feier haben, sondern weil wir fröhlich sind, hoffnungsvoll sind, weil Gott so viel für uns getan hat. Gottesdienst ist eine Erinnerung an das, was Gott für uns getan hat. Deswegen hat er uns diese ganzen Berichte geschrieben. Deswegen lesen wir sie im Wort, im Gottesdienst. Deswegen legen wir sie aus im Gottesdienst. Und das ist ganz wichtig für uns zu verstehen, auch im Gottesdienst. Denn wenn wir denken, wir müssen etwas für Gott tun, dann ist es eine Last. Oh, noch mehr, was ich tun muss. Jetzt soll ich auch noch am Sonntag früh aufstehen. Muss doch schon den Rest der Woche früh aufstehen. Aber wenn wir bedenken, was Gott für uns getan hat, ist es eine Lust. Dann ist es eine Freude, dann tue ich das gerne. Dann ist es nicht so, boah, was will der noch alles von mir? Sondern er hat mich so reichlich beschenkt. Hast du das manchmal? Jemand hat dir was Gutes getan. Und wirklich, du bist so dankbar dafür. Und dann sagst du, oh, der hat das bestimmt nur gemacht, damit ich eine Dankeskarte schreiben muss. Oh, jetzt muss ich eine Dankeskarte schreiben. Danke, dass du mir 3000 Euro geschenkt hast. Oh, das war so schwer. Nein, du willst etwas, du willst dich bedanken, du willst was sein und sagst, ich freue mich so sehr an dem, was du für mich getan hast. Unser Problem bei Gott ist, dass wir es so gut kennen, dass wir es als selbstverständlich hinnehmen. Statt uns bewusst zu machen, zu sagen, Gott, er ist so gnädig. Und er war nicht nur einmal gnädig, als Christus für mich gestorben ist, sondern jeden Tag ist ein Geschenk seiner Gnade. Er musste mir das nicht geben. Und wenn wir die Gnade erkannt haben, dann wollen wir gerne geben. Wieder in 2. Chronik 35, in dieser langen Beschreibung, da wird beschrieben, all die Tiere, die geopfert wurden und was der König gab und was die Prinzen gaben und so weiter, die ganzen Fürsten. Und sie gaben es gerne. Nicht erzwungen, sondern sie sagten, ich will von dem, was Gott mir gegeben hat, ich will geben, weil ich dankbar bin für das, was Gott getan hat. Also Gott möchte, dass wir uns an ihm erfreuen und nicht einfach pflichtbewusst an irgendwelche Regeln halten. Er möchte, dass wir erkennen, er ist so gnädig zu mir gewesen. Er freut sich nicht dran, wenn du da sitzt und sagst, okay Gott, wenigstens ich war 1,5 Stunden im Gottesdienst und bin noch nicht mal eingeschlafen. Das muss doch für was zählen. Dankeschön. Ja, sondern Gott, ich erinnere mich daran, was du für mich getan hast. Und vielleicht geht es nicht in jeder Predigt darum und vielleicht ist nicht alles so, wie ich mir das vorgestellt habe und ich hätte ein anderes Lied genommen oder keine Ahnung, aber dass wir uns bewusst machen, sagen, nee, ich danke meinem Gott für das, was er für mich getan hat. Ein Abschnitt kommt noch, die Verse 25 bis 30 in 2. Könige 23. Vor Josia gab es keinen König wie ihn, der zu dem Herrn umgekehrt wäre, mit seinem ganzen Herzen, mit seiner ganzen Seele, mit seiner ganzen Kraft. Klingt für mich sehr stark nach dem Einhalten des obersten Gebotes, den Herrn, deinen Gott, zu lieben, mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Vers 25, nach dem ganzen Gesetz des Mose. Und auch nach ihm ist seinesgleichen nicht aufgestanden. Doch kehrte sich der Herr nicht ab von dem großen Glut seines Zornes, mit der sein Zorn gegen Juda entbrannt war, wegen all der Kränkung, mit denen Manasse ihn gekränkt hatte. So hatte der Herr gesagt, auch Juda will ich von meinem Angesicht entfernen, wie ich Israel entfernt habe. Und ich will diese Stadt verwerfen, die ich erwählt habe, Jerusalem und das Haus, von dem ich gesagt habe, mein Name soll dort sein. Und die übrige Geschichte Josias und alles, was er getan hat, ist das nicht geschrieben im Buch der Geschichte der Könige von Juda? In seinen Tagen zog der Pharao Necho, der König von Ägypten, zum König von Assur hinauf an den Strom Euphrat. Und der König Josia zog ihm entgegen, aber Necho tötete ihn bei Megiddo, als er ihn sah. Und seine Knechte führten ihn auf einem Wagen tot von Megiddo fort und brachten ihn nach Jerusalem und begruben ihn in seinem Begräbnis. Und das Volk des Landes nahm Joahas, den Sohn Josias, und sie salbten ihn und machten ihn zum König anstelle seines Vaters. Es war doch so gut gegangen. Josia hatte das Volk zur Umkehr bewegt. Und jetzt stirbt er so frühzeitig in einem Krieg? Was soll das? Warum Gott? Schon mal die Frage gehört? Vertraue Gottes Führung. Josia hatte getan, was er konnte, aber er konnte Gottes Zorn nicht abwenden. Und durch ihn dürfen wir sehen, dass es zu jeder Zeit Hoffnung gibt. Aber unsere Hoffnung ist nicht in menschliche Leiter. Wenn die Leute aus Juda zu der damaligen Zeit ihre Hoffnung in Josia gesetzt hätten, dann wäre ja die Hoffnung jetzt tot. Deswegen darf sie nicht in Menschen sein. Selbst der gottesfürchtigste König kann die Herzen nicht verändern. Das kann nur Gott. Und eine gute Regierung kann im besten Fall Gottes Gericht nur aufschieben, aber nicht das Urteil aufheben. Aber das, was kein Mensch konnte, hat Gott getan. Hier lesen wir, er suchte den Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft. Aber er konnte den Zorn des Herrn, der auf Juda war, nicht abwenden. Aber schau mal ins Neue Testament, Römer 5. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Josia mit all seiner Hingabe, mit all seiner Überzeugung, mit all seinem Einsatz als König, konnte Gottes Zorn nicht abwenden. Das, was er nicht konnte, hat Christus für uns getan. Das heißt aber auch, unsere Hoffnung ist nicht in eine bessere Regierung, sondern in die Herrschaft Gottes. Unsere Hoffnung ist nicht, vielleicht kommt da mal bei uns irgendein Josia, sondern Gott selbst ist gekommen in Jesus Christus. Er hat unsere Schuld auf sich genommen und er hat den Zorn Gottes weggenommen. Kein König, egal wie gottesfürchtig, egal wie geistlich, kann das tun. Das konnte nur Gott selbst tun und er hat es getan. Und Gott hatte angekündigt, dass Josia die Zerstörung Jerusalems nicht miterleben würde. Und das ist auch eingetroffen. Indem er im Krieg fiel, indem er sich eigentlich gar nicht hätte einmischen sollen. Wir haben das hier eben kurz gelesen, dass der König von Ägypten kam und der wollte eigentlich gegen Assyrien kämpfen. Und er sagte, lass mich durch. Aber Josia ist dort hingefahren und hat gekämpft. Daraus sollen wir auch lernen, nicht jeder Kampf ist es wert, gekämpft zu werden. Unser Auftrag ist nicht primär politischer, sondern geistlicher Natur. Und wir wissen nicht, was wäre noch geschehen, wenn Josia sich dort nicht eingemischt hätte. Wer wäre noch umgekehrt? Was hätte noch passieren können? Aber selbst wenn wir falsche Entscheidungen treffen, verhindert das nicht Gottes Plan. Er hatte angekündigt, da wird ein Josia kommen und er wird das Land reinigen und Jerusalem wird zerstört werden und Josia wird das nicht miterleben. Im Klagelieder 5, Vers 19 schreibt Jeremia, du Herr bleibst in Ewigkeit, dein Thron von Generation zu Generation. Das ist leicht im Gottesdienst einzublenden. Jeremia hat das geschrieben nach der Zerstörung von Jerusalem. Das ist, wenn er Klagelieder schreibt. Und er sieht seine Stadt komplett zerstört. Ungefähr wie Deutschland 1945 aussah. So sah Jerusalem aus. Klar mit anderen Waffen und so weiter. Aber habt das Bild vor Augen. Oder die Bilder von Gaza-Stadt heutzutage. Nur das Bild, nicht über politische Diskussion. Dieses Bild. In einem solchen Zustand schaut Jeremia auf Jerusalem und sagt, du Herr bleibst in Ewigkeit dein Thron von Generation zu Generation. Unsere Hoffnung ist nicht in den Umständen, nicht in dem, was wir sehen können, nicht in einer Regierung, sondern in Gottes Kontrolle. Menschen kommen und gehen, aber der Herr bleibt. Und manchmal passieren Ereignisse, die wir nicht erklären können. Aber auch eine Erklärung wäre nicht unbedingt eine Lösung. Unsere Hoffnung besteht nicht darin, dass wir die Welt verstehen, sondern dass Gott die Welt rettet. Ich muss nicht alles verstehen. Ich werde nicht alles verstehen. Welche Mächte, welche Interessen in welchem Land und welche Konzern und welche was weiß ich. Ich habe nicht den Überblick. Ich würde sogar so weit gehen und behaupten, niemand hat den kompletten Überblick darüber. Aber in 1. Johannes 4 schreibt Johannes, und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat, als Retter der Welt. Unsere Hoffnung ist nicht darin zu sagen, ich kann das alles erklären. Ich weiß, warum da ein Erdbeben war, warum dort die Stadt zerstört wurde, warum dort Krieg ist, warum, was weiß ich, die Gesellschaft so ist, wie sie ist. Selbst wenn wir sagen könnten, das ist der Grund dafür, haben wir die Folgen noch lange nicht behoben. Aber unser Verständnis ist zu sagen, Gott will uns retten. Er will eine Beziehung mit uns haben. Er will uns Hoffnung geben. Er will uns verändern. Gott hat diesen Retter in die Welt gesandt. Die Frage ist, hast du diese Rettung in Anspruch genommen? Josia las das. Er hörte das Wort. Er tat Buße, er bekannte sich zum Herrn, legte die Sünde ab und folgte Gottes Anweisung. Und Gott gibt ihm Zeugnis und sagt, er tat, was recht war in meinen Augen, von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft. Kann dein Umfeld in deinem Leben erkennen, dass Gott einen Unterschied in deinem Leben macht? Selbst wenn das der Fall ist, wird das nicht jeden überzeugen. Hat es bei Josia auch nicht getan. Aber Gott wird bezeugen. Er oder sie tat, was recht war in meinen Augen. Er hat die Kontrolle. Und er möchte retten. Er möchte dich retten. Wenn du es noch nicht angenommen hast, gilt die Einladung heute dir. Wenn du es angenommen hast, dann möchte er nicht nur dich retten, sondern wie bei Josia, nimm es, sag es weiter, leb es aus, damit noch andere auch überführt werden, wie Josia es war, und hören und bekennen. Es gibt Hoffnung. Und diese Hoffnung ist nicht in ein Wirtschaftswachstum, nicht in eine neue Regierung, nicht in einen besseren Arbeitgeber, nicht in eine bessere Beziehung zu Hause, sondern in einem Gott, der mich verändert und der mir eine lebendige, ewige Hoffnung gibt. Und wenn ich das auslebe, wird das auch Auswirkungen auf andere haben. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass es Hoffnung gibt. Ich danke dir, dass das geschrieben wurde in einer Zeit, wo es so aussah, als wäre alles komplett am Boden. Aber es ist es nicht, weil du immer wieder Menschen auferweckt hast, die dein Wort gehört haben und deren Herz weich geworden ist. Herr, ich bete, dass unser aller Herz heute Morgen weich ist. Weich ist gegenüber deinem Reden, was du von uns möchtest. Und dass wir danach leben. Dass du von uns sagen kannst, er tat, sie tat, was recht ist in deinen Augen. Und Herr, wir bitten, dass es Auswirkungen haben wird auf unsere Familien, auf unsere Nachbarschaft, auf unsere Kollegen, auf unsere Gesellschaft. Herr, aber das kannst nur du. Danke, dass in dir Hoffnung ist. Danke, dass Christus gekommen ist, den Zorn abzuwenden. Und dass es Zugang gibt zu dir. Danke für die lebendige Hoffnung. Danke, dass du regierst. Wir wollen dich loben, wir wollen dir danken und wir bitten dich, dass du uns ausrüstest, dieses nicht nur zu besingen und zu bezeugen im Gottesdienst, sondern zu bezeugen, wo du uns hingestellt hast, zu Hause und in unserer Umgebung. In Jesu Namen.